Hallo und herzlich willkommen beim Kids Doc. Schön, dass du uns gefunden hast. Ich bin Dr. Vito Gattino, Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin und das ist unser Podcast.
Richtig. Und der heißt der Kids Doc, mehr Gesundheit für dein Kind. Und ich darf das Ganze moderieren als Dreifachvater. Und das ist nur ein Auszug von 250 Folgen, die dich bei Podimo erwarten. Und die kannst du hören unter dem Link in den Shownotes oder du tippst es direkt ein podimo.de/kidsdoc_open. Sehr kompliziert, guck am besten nochmal rein. Und das Fantastische ist, ihr könnt bei Podimo noch viel, viel mehr hören. Nicht nur unseren Podcast, es gibt weitere, es gibt Hörbücher, es gibt alles, was das Audioherz begehrt für euch.
Und jetzt viel Spaß mit der Folge.
Zum ersten Mal erleben, wie ein Kind einen Fieberkrampf hat, glauben sie, es stirbt. Das muss man wissen, weil das ist für viele Eltern sehr traumatisierend in dem ersten Moment, weil sie glauben, das Kind stirbt.
Willkommen, der Kids Doc. Mehr Gesundheit für dein Kind. Als Kinderarzt kennt Vitor all die Fragen, Sorgen und Ängste von Müttern und Vätern, wenn sie in seiner Praxis stehen. Ein Blick hinter die Kulissen. Dieser Podcast bewegt, schlaut euch auf, verpackt medizinische Komplexität in verstehbares Deutsch, beantwortet Fragen und schafft Verständnis. Vitor erklärt euch alles aus medizinischer Sicht und ich, Gerrit, Dreifachvater, führe euch durch diesen Podcast und werde die ein oder andere Anekdote sicherlich auch nochmal raushauen. Viel Spaß bei dem Format, der Kids Doc, mehr Gesundheit für dein Kind. Das Thema Fieber, Vitor, haben wir heute auf der Agenda.
Genau, wir haben viele kleine Fragen zusammengesucht, die Menschen uns alle geschickt hatten und haben die mal gebündelt und heute reden wir genau über dieses Thema.
Bei gesunden Kindern, also die gesunden Kinder haben immer eine Körpertemperatur, so ungefähr. Welche ist das, Vitor?
Es kommt auf die Quelle an und je nachdem auf das Alter, aber ja. Man sagt ungefähr zwischen 36,8 und 37,9.
Okay, dann die
Frage. Also alles unter 38 Grad.
Alles unter 38 Grad, okay. Dann spricht man ja im Grunde genommen ab 38 Grad erst einmal von erhöhter Temperatur.
Genau, also und das ist jetzt die Frage, also es wird manche sagen, naja, was ist eine erhöhte Temperatur? Erhöhte Temperatur ist definiert als Fieber, also Fieber, also manche sagen Fieber ist ab 38,0 und andere sagen Fieber ist ab 38,5, manche Literaturen, aber da kommt es aufs Alter an, ne? Bei den ganz kleinen Neugeborenen sagt man alles über 38, alles was die Normaltemperatur übersteigt, auch wenn es nur ein paar Grad ist, ist sofort Fieber und muss angeguckt werden, während halt bei den Größeren spricht man von Fieber ab 38,5. Aber da kommen wir direkt jetzt schon zum ersten Dilemma. Ja. Ne? Dieses Temperaturding, ne? Immer so diese Temperaturkosmetik. Bin ich jetzt 38,1? Bin ich jetzt 37,8? Was ist das? Also da müssen wir gleich nochmal drauf eingehen.
Okay, aber kann man Fieber denn, oder anders gesagt, mit der Temperatur, weil damit beginnt ja eigentlich alles. Also einklassifizieren in, das ist normale Temperatur, das ist leicht erhöhte und das ist Fiebertemperatur. Gibt es diese drei Klassen?
Also wenn ich das grob einteilen würde, würde ich sagen, unter 38 kein Fieber, über 38 bis 39 oder bis 38,5, so diese ersten 0,5 Grad, würde ich sagen, ist leichte Temperatur. Alles über 39, würde ich sagen, ist schon hohes Fieber.
Okay, dann gehen wir mal weiter, weil wir haben wirklich viele, viele, viel Aufklärung heute vor uns. Fieber ist ja eigentlich keine Krankheit, sondern zeigt, dass das Immunabwehrsystem funktioniert. Ist auch korrekt, oder?
Genau so ist es. Also Fieber, weil viele Eltern sagen, oh, ich habe da was gegeben und dann ist es gleich wiedergekommen. Und dann sage ich immer, ey Leute, das ist nur, wir machen ein bisschen Symptomatik behandeln. Ne? Das ist ein Symptom einer Krankheit und nicht eine Krankheit. Ganz selten gibt es so Fiebersyndrome, das aber jetzt lassen wir mal alles aus. Wir reden jetzt von den klassischen Infektfiebern und sowas. Da ist das Fieber ein Symptom.
Also okay, es ist ein Warnzeichen dafür, dass eine Viren- oder bakterielle Erkrankung vorliegt.
Genau, so ist das. Also, ne, also durch irgendwas muss ja dieses Fieber verursacht worden sein. Ne? Also ganz am Anfang muss man ja erstmal überlegen, was ist Fieber? Ne?
Genau,
also,
aber das wäre auch schon die erste Frage. Das wäre auch schon so meine erste Frage. So, dann klären, okay. Da wollte ich nämlich hinleiten. Du bist klug, Victor. Du bist klug. Ja, du bist nicht nur Kinderarzt, du bist auch noch klug. Ja, das ist klug. Super, weil das wäre nämlich jetzt die Herleitung. Jetzt haben wir Folgendes gemacht. Wir haben einmal gesagt, welche Temperaturen sind denn wie entscheidend? Ja. Was ist der Kern? Fieber ist keine Krankheit. Aber was ist Fieber denn dann?
Also Fieber ist man muss erst überlegen, wie wird Temperatur geregelt. Temperaturregelung in unserem Körper ist ja unfassbar kompliziert. Das muss man so festhalten, weil das ist ja schon krass, dass ein Körper, also wir, permanent die gleiche oder fast die gleiche Temperatur hält. Und das ist nicht die Umgebungstemperatur. Das heißt, der Körper muss ja die ganze Zeit was machen, damit er eine höhere Temperatur hat. Also 37 Grad und normalerweise jetzt hier in meinem Zimmer sind es irgendwie 20 Grad. Das heißt, er muss über 17 Grad Temperatur noch mehr aufwenden, um das zu halten. Also das, und das sind so krasse Regelmechanismen, die wirklich krass sind. Und in unserem Gehirn gibt es eine Stelle, sage ich immer, da steht ganz groß die unsere Körperkerntemperatur. Und die ist bei jedem ein bisschen anders. Mhm. Ne? Bei manchen ist 36,9 immer meine normale Temperatur. Bei anderen, die haben eher eine Normaltemperatur von 37,5. Also jeder hat so seine eigene, ne, in der Variante, seine Körperkerntemperatur, und die steht da in dem Gehirn an einer Stelle, da steht 37, und das ist der Wert, den, wo der ganze Körper drauf hinarbeitet, durch verschiedene Mechanismen, dass diese Temperatur im Körperkerninneren immer gehalten wird. Und jetzt kommt so ein Virus um die Ecke.
Ja, also das wäre jetzt die Frage auch, wie entsteht Fieber?
Achso, sorry. Ich bin zu schnell.
Nee, du bist nicht zu schnell, sondern ich finde es gut, dass wir dann immer versuchen, in diesen Bausteinen das zu staffeln. Ja. Also jetzt wäre im Grunde genommen die Antwort darauf, wie entsteht denn dann das Fieber?
Genau, und jetzt haben wir da die 37 Grad stehen, und jetzt kommt da ein Virus, ein Bakterium, ein Pilz, also irgendein Keim, ein Krankheitskeim, sage ich jetzt mal, der kommt da in den Körper und verursacht irgendwo eine Entzündung. Ne? Also es kann ein viraler Infekt sein, also wirklich, dass man erkältet ist, oder ne, ein grippaler Infekt, das kann irgendwas Bakterielles sein, zum Beispiel eine Entzündung am Finger, keine Ahnung, und dann werden diese Keime ins Blut. Und nicht nur die Keime, sondern auch so Entzündungsfaktoren, alles, was so ein bisschen Entzündung macht, das wird ins Blut abgegeben. Mhm. Das zirkuliert und geht dann dort oben hin an diese Stelle und macht nämlich was ganz Fieses. Es stellt nämlich diesen Wert, der immer bei 37 Grad sein sollte, nach oben und sagt, hey Körper, deine normale Körpertemperatur ist gar nicht 37, sondern der verstellt das und stellt das auf 39,5 zum Beispiel. Mhm. Und dann denkt der Körper, oh, Kacke, wir sind ja viel zu kalt, Leute. Da oben der Regler, der sagt, wir sollten, das ist unsere Normaltemperatur. 39,5 ist unsere Normaltemperatur. Und der Körper versucht dann mit allen möglichen Sachen, die er hat, diese Temperatur auf wieder das auszugleichen. Weil das ist das höchste Gebot. Wir müssen die Körperkerntemperatur so halten, wie dieser Wert uns das sagt. Und durch verschiedene Faktoren wie Viren, Erkältung und sonst irgendwas wird dieser Sollwert verstellt. Und dadurch kommt es dann zu den klassischen anderen Symptomen, die man dann bei Fieber hat.
Entschuldigung. Die wären?
Was haben wir bei Fieber? Was hast du, was haben deine Kinder, wenn sie fiebern?
Die haben nie Fieber.
Was hat man, wenn man Fieber hat? Vielleicht hattest du selbst schon mal Fieber.
Ja, natürlich. Ja, ich weiß. Also meine Kinder haben oft Fieber. Klar.
Hätte mich jetzt auch gewundert.
Ja, ja, also ich sag's mal so, die typischen Krankheiten, die danach hinterherkommen, das ist ja im Grunde genommen die Mittelohrentzündung, Bronchitis, Mandelentzündung, Magen- und Darminfekt, Harnwegsinfekt. Das sind die Dinger, die man bei uns immer so ein bisschen auf Fieber zurückzuführen konnte damals.
Genau, aber was haben die, woran siehst du, dass dein Kind gerade fiebert, ohne dass du Temperatur misst?
Also erstmal tränige Augen, rote Wangen meistens, Appetitlosigkeit kommt teilweise auch immer hinzu. Klar, wenn du den anfasst, der glüht einfach, erhöhte Temperatur. Also allein wenn du die Hand schon oben drauf legst, dann heißt es messen, und zwar in den Po. Da kommen wir später aber auch nochmal zu. Und dann hast du eigentlich schon, ja, ich glaube, die Grundwerte zusammen, weil wir kennen unsere Kinder ja eigentlich am besten. Und das merkst du dann auch.
Genau.
Und das merkst du auf einmal, wenn das Kind einfach da nur rumhängt, auf nichts Lust hat. Ja, und schon so anteilslos am Tag ist.
Ja, genau. Also, ne, das sind, sag ich mal, die Kollateralschäden. Aber ganz genau am Körper merkt man, so wie du gesagt hast, also die Augen sind halluziniert ganz häufig, also so glasig, ne, die sind dann so ein bisschen so weinerlich, die Augen. Und ganz häufig Schüttelfrost.
Ja,
ne? Die Kinder oder wir auch, ne? Schüttelfrost. Was ist Schüttelfrost? Der Körper versucht mit dem Schütteln der Muskulatur die Temperatur hochzukriegen. Du musst dir überlegen, der Körper denkt ja die ganze Zeit, wir sind unterkühlt, ne? Weil oben im Gehirn wurde ja auf 39,5 durch die Krankheitserreger gestellt. Was passiert, wenn ich im Winter an der Bushaltestelle stehe und es ist wirklich eisig? Ich klapper mit den Zehen und meine Muskulatur fängt an zu zittern. Mir wird richtig kalt und ich zittere, damit mein Körper durch das Zittern die Temperatur hochtreibt. Und genau das passiert auch beim Fieber. Schüttelfrost ist eine Art, wenn man das versteht, dass der Körper dauernd denkt, oh, dem ist zu kalt, dann erklärt sich auch die Symptome. Was passiert, wenn wir im Winter, wenn uns eisig kalt sind? Sind die Hände und die Füße am Anfang warm? Die sind eisig, weil der Körper sagt, ey, die Hände und die Füße, die können absterben. Hauptsache, der Körperinnenkern bleibt schön warm. Das heißt, beim Fiebern, wenn es gerade am Ansteigen ist, sagen ganz viele Eltern, die Hände und die Füße von meinem Kind sind zu blau oder die Lippen sind zu blau, wenn der fiebert und Schüttelfrost hat. Genau, wie im Winter. Ne? Der Körper versucht jetzt erstmal das ganze Blut in die Mitte zu treiben und sagen, okay, Körpertemperatur hochrattern mit Muskelzucken. Und dann irgendwann, wenn man das Plateau erreicht hat, wenn man dann die Temperatur erreicht hat, wo man hinkommt, wenn der Körper dann bei den 39 angekommen ist, dann sagt er, puh, okay, wir sind da und dann wird es plötzlich ganz warm. Ne? Dann wird das Kind plötzlich an den Händen warm, überall. Man hat das Kind, das ist so ein Kernkraftwerk, ne? Es strahlt so richtig ab, ne, von überall und dann weiß man, okay, jetzt hat das Kind wahrscheinlich sein Plateau erreicht. Während das Kind noch die Hände und die Füße kalt hat, kann man eigentlich davon ausgehen, dass die Temperatur noch ein bisschen steigen wird.
Ich nehme jetzt mal eine kurze Frage noch vorweg, weil wir das gerade kurz schon umrissen haben. Wie misst man denn jetzt wirklich Fieber? Was würdest du als Kinderarzt immer empfehlen?
Also der Goldstandard ist eigentlich rektal, also im Po messen, muss man sagen, bis zum zweiten Lebensjahr. Aber jeder, der Kinder hat, weiß, dass es genug Kinder gibt, die das erstens nicht mit sich machen lassen ab einem bestimmten Alter. Bei den Babys ist das noch okay, aber wenn die älter sind, klappt das nicht mehr. Die wollen dann mit einem Jahr oder eineinhalb Jahren, haben die keinen Bock mehr, sich irgendwie noch nicht mal wickeln zu lassen. Dann ist also eben mal stillhalten und Thermometer im Po schieben ist auch schwierig. Ne? Und dann muss man abwägen und dann muss man sagen, okay, dann ist ein Ohrthermometer eine Alternative. Man misst nicht unter der Achsel. Das ist irgendwie noch so von früher. Also bei mir wurde früher immer unter der Achsel gemessen.
Bis es piept, dann kam Mutter wieder.
Bis es piept und dann musste man es wieder rausholen. Ja. Das ist viel zu ungenau. Es gibt zwei Arten. Entweder im Ohr, also Po, Ohr oder mit dem Thermometer. Das ist aber eher für Erwachsene oder große Kinder. Man kann das, man sollte jetzt nicht das Rektalthermometer benutzen. Ein Thermometer für den Mund nehmen. Ja. Und da ist aber auch wichtig, eigentlich sollte dann schon fast wieder jeder sein eigenes haben oder man muss es echt gut desinfizieren. Man legt es unter die Zunge, das Thermometer. Man sagt hinter den zweiten Backenzahn, also so tief, dass man ungefähr hinten unter der Zunge beim zweiten Backenzahn ist. Da ist auch eine ganz gute Temperatur, ein ganz guter Temperaturort. Aber bei Kleinkindern ist das dann obsolet, das macht man dann nicht, weil die kauen dann da drauf rum. Also dann ist das Ohrthermometer besser, am besten. Und bei Thermometer, ne, also da kommen wir jetzt schon zum nächsten, zu dem gleichen Thema, ist halt so eine Sache. Wer schon mal ein Ohrthermometer benutzt hat, der macht rechts einmal Piep, der macht links einmal Piep und hat zwei verschiedene Werte. Ja. Manchmal deutlich unterschiedliche, manchmal so 0,5 und wenn es gerade so von 37,8 und dann in dem Ohr ist schon 38,2, dann denkt man, das ist ja ein Riesenunterschied. Also man muss überlegen, das sind keine medizinischen, also keine medizinisch geprüften Geräte wie im Krankenhaus, ne, die dann so einen bestimmten Standard erreichen müssen oder sowas, sondern die haben eine Standardabweichung von plus minus 0,8 Grad oder so. Also man muss sich immer überlegen, den Wert, den ich da sehe, der könnte auch 0,8 oder 0,9 Grad mehr oder weniger sein. Das ist ein zufälliger Wert dazwischen. Und deswegen sage ich immer, wenn wir im Ohr messen, dann sage ich immer einmal rechts, einmal links, einmal rechts. Und dann, wenn man es jetzt wirklich ganz genau wissen will, aber eigentlich reicht, man macht einmal rechts, einmal links und dann nimmt man den Mittelwert und guckt, was kam da raus, ne? Dass man dann einfach ganz genau weiß, wie die Temperatur dann war.
Diese elektrischen Ohrenthermometer finde ich ehrlich gesagt sehr, sehr komfortabel.
Die sind auch komfortabel. Man sollte es gibt auch so Stirnthermometer, es gibt auch Schnullerthermometer, also es gibt ja die verschiedensten Sachen, wobei die Stirnthermometer sind halt anfällig, ne? Wenn das Kind gerade in einer Phase ist, wo es gerade sehr schwitzt und dann ist die Haut sowieso gerade am Kühlwerden, dann kann das auch ganz deutlich falsche Werte geben. Und ich habe ein Ohrthermometer hier zu Hause, das am besten bewährteste ist und sonst irgendwas. Und wenn ich da bei meinem einen Sohn, das liegt wahrscheinlich an der Anatomie des Gehörgangs. Wenn ich da das messe, dann hat der rektal fast über 1,5 Grad mehr. Also wir müssen da eigentlich immer 1 Grad bis 1,5 Grad mehr rechnen, dann wissen wir, das ist seine Temperatur. Krass. Also da muss man wirklich schauen. Wenn man dann, vielleicht auch, wenn man sagt, okay, ich benutze das Ohrthermometer, so wie wir es jetzt machen, beim Vierjährigen, dann machen wir manchmal noch zwischendrin einmal so rektal, das macht er mit, einfach um das abzugleichen, dann wissen wir, okay, es ist immer so ein Grad Unterschied. Und wenn ich dann am Ohr messe, dann rechnen wir einfach ein Grad immer mehr, ne, dass man ungefähr weiß, wie hoch es ist. Wobei, die Temperatur ist ja jetzt nicht das Ausschlaggebendste, ne? Weil
ja.
Ich wollte nur sagen, weil ganz viele Eltern fokussieren sich halt nur auf diesen Wert, ne? Und ja, nur auf die, es wird dann panisch die ganze Zeit Temperatur gemessen und die ganze Zeit und geschaut und hier und so. Und dann sage ich immer, wir machen, wann gebe ich denn was und wie, dann geht es nicht runter, es ist nur 0,3 runter und haben dann Tabellen und so. Ganz viel. Und dann sage ich immer, wissen Sie, wir machen keine Temperaturkosmetik. Es geht nicht darum, einen schönen Wert auf diesem Thermometer hinzubekommen, sondern Fieber ist, wie wir am Anfang gesagt haben, eine Reaktion des Immunsystems. Es kommt erst zu dieser Fehlverschaltung, aber letztendlich ist es auch eine Reaktion des Körpers, um die Kinder atmen schneller, das Herz schlägt schneller. Das merkt man ja, wenn die fiebern, dann atmen die ja viel, alles ist ja viel beschleunigter. Das heißt, der Stoffwechsel ist viel, viel beschleunigter. Abfallstoffe von dieser Krankheit werden schneller abtransportiert. Der Virus wird oder die Krankheit wird auch teilweise abgetötet durch eine erhöhte Temperatur. Also alles hat ja seinen Sinn. Und natürlich, und dann sage ich immer, wir gucken uns das Kind an. Wir gucken uns das Kind an und nicht nur die Temperatur. Die Temperatur ist so ein kleiner Hinweis, ne? Aber wir gucken uns das Kind an. Wenn ich ein Kind habe, was 38,2 hat, was ja wirklich nicht hoch ist, aber es hängt in den Seilen, dem geht's nicht gut und so, ne? Will nicht trinken, will nicht essen, dann gebe ich dem was und schaue, ob es danach besser ist, was ein Fiebermittel. Wenn ich ein Kind habe, was 39,5 hat und es hüpft rum, trinkt und sitzt ein bisschen platt neben mir und schaut Fernsehen, aber sonst geht's ihm ganz gut, dann gebe ich dem nichts. Ne? Also das hängt nicht von der Temperatur ab, sondern die Temperatur ist ein Anhalt, aber letztendlich schaue ich mir das Kind an und nicht nur das Thermometer.
Die komplette Vitalität des Kindes.
Da. Genau, ja. Ne? Darum geht's. Ne? Trinkt das Kind noch, ne? Weil wenn ich Fieber habe, dann schwitze ich häufig viel. Also das heißt, dass man genug trinkt. Ne? Darauf muss ich achten. Und hänge ich nicht nur da und schlafe die ganze Zeit, weil ich so platt bin und komm dann gar nicht mehr zum Trinken. Und bei den Kleinen sowieso das, dass sie dann auch ihre Milch trinken zum Beispiel.
Da höre ich jetzt aber so ein bisschen raus, dass Fieber alleine gar nicht gefährlich ist.
Ist es auch nicht. Fieber alleine ist überhaupt nicht schlimm. Die Krankheit, die dahinter steckt, könnte vielleicht schlimm sein, aber wenn man, deswegen kommt es auch so ein bisschen bei Fieber auch auf das Alter drauf an. Ne? Also wenn ich, habe ich einen Säugling unter 3 Monaten, und der hat nur ansatzweise über 38,0 einmal gehabt, dann wird er sofort, auch wenn es mitten in der Nacht ist, sofort in der Notaufnahme vorgestellt. Mhm. Unter 3 Monate, manche sagen sogar unter 6 Monaten, ein Kind, was fiebert, also über 38,0, muss sofort vorgestellt werden. Das kann eine Sepsis haben, also eine neugeborene Sepsis, es kann Harnwegsinfekt haben, das kann tödlich enden. Da eiert man dann auf die Intensivstation den Kindern hinterher mit Antibiotika, aber das ist dann alles irgendwie vergebens. Deswegen bei kleinen Säuglingen unter 3 Monaten immer, unter 6 Monaten kommt, 3 bis 6 Monate, immer vorstellen und nicht warten und nicht irgendwie, was häufiger vorkommt, ist, wenn die Eltern schon Kinder haben, und so ein bisschen erfahrener sind. 1, 2 Kinder, ne? Die kennen sich mit Fieber aus, die haben zu Hause Zäpfchen, ne? Die sind dann 3 und der andere ist vielleicht 1,5 und dann kommt noch so ein kleines. Bei denen kommt das manchmal vor, das sehe ich in der Praxis, ich weiß nicht, ob es statistisch relevant ist, dass die eher später mit deinem Säugling, was sehr, sehr klein ist, zum Arzt gehen mit Fieber. Weil die denken dann, ja, Fieber kenne ich doch, da muss ich doch nicht jedes Mal zum Arzt. Ne? Und dann kommen die mit einem 3 Monaten oder 2 Monate alten Säugling, habe ich leider schon jetzt ein paar Mal erlebt, was wirklich hoch fieberte. Und die haben gesagt, ja, wir hatten auch Zäpfchen zu Hause, wir haben das erst probiert, aber das hat irgendwie nicht gut geklappt, jetzt will er nicht mehr trinken. Und dann liegen die auf der Intensivstation mit 14 Tage Antibiotikum und wir hoffen, dass nichts passiert. Weil die natürlich 2 Sachen verwechseln, ne? Größere Kinder und kleinere Kinder, kleinere Säuglinge. Das ist ein Riesenunterschied. Und deswegen gibt es zum Beispiel bei uns in der Praxis gar keine Zäpfchen, wenn die zur U3 kommen oder so. Dann, das ist ja gleich am Anfang mit der U4. Dann sagen manche Eltern schon, könnte ich Zäpfchen haben, wenn der fiebert oder so? Und dann sage ich, nein. Der darf nicht fiebern. Der darf nie fiebern. Wenn der fiebert, sind sie so schnell wie möglich im Krankenhaus. Und das passiert aber häufig bei Kindern, die bei Eltern, die Kinder, die schon älter sind. Hör bei den älteren Kindern, sag.
Ja, da höre ich jetzt so ein bisschen raus, wann zum Arzt gehen bedeutet 0 bis 6 Monate Fieber sofort zum Arzt. Wenn das Kind Fieber hat, nicht selber versuchen, irgendwie mit Ibo-Saft oder anderen Dingen zu behandeln, sondern los, weil eigentlich ja da die Kinder noch ein sehr, sehr gutes Immunsystem haben und eigentlich gar nicht anfällig in der Anfangszeit großartig für Krankheiten sind.
Die Kleinen, meinst du?
Ja.
Also das Problem ist, man unterschätzt das. Die haben natürlich einen Nestschutz für bestimmte Sachen,
genau.
Aber die können halt, wie gesagt, ganz, ganz schwere Blutvergiftungen bekommen durch Keime, die manchmal noch von der Geburt sind, manchmal auch später dann auftreten durch eine Harnblase, durch eine Nierenbeckenentzündung. Das kann wirklich tödlich enden, muss man ganz ehrlich sagen. Also die Wahrscheinlichkeit ist dann sehr hoch, wenn das zu spät erkannt wird.
Ja.
Und deswegen finde ich es auch fahrlässig. Auf Instagram habe ich das ja schon mal publik gemacht, dass man da wirklich vorsichtig sein muss in dem Alter. Dann habe ich ganz viele Leute, die dann wirklich schreiben, ja, wir haben dann unser Sohn 6 Wochen, wir haben im Krankenhaus dann angerufen, weil der nachts irgendwie 38,5 hatte und die haben gesagt, wir sollen Zäpfchen geben und morgen früh dann nochmal zum Kinderarzt gehen und so. Ne, das ist fahrlässig, das ist ein Arztfehler oder das vielleicht war es die Schwester, aber das ist fahrlässig, das ist kann lebensgefährlich sein.
Okay.
Bei einem Einjährigen oder bei einem 10 Monate Alten sieht die Geschichte anders aus. Ne? Also wenn ich dann 1,5 oder Jährigen haben, der fiebert, dann ist das so, dass man da natürlich auch wieder aufs Kind guckt. Ne? Wenn ich sehe, ich bin erkältet, mein Mann ist erkältet, mein Kind hat jetzt auch den Megarotz, dann kann ich auch mal 1-2 Tage erstmal was geben und schauen. Wenn ich aber sehe, der trinkt nicht, dem geht's nicht gut, der hat Schmerzen oder der hat andere Symptome, die deutlich im Vordergrund sind, dann gehe ich zum Arzt.
Das bringt mich ein bisschen so zu meiner Kernfrage in diesem Podcast, weil wenn du eine Eingewöhnung machst mit den Kindern und du sitzt dann da mit deinem Kind und die Tür geht auf, es kommt eine junge Mutter oder ein Vater rein, stellt das Kind dahin und sagt, gestern hatte er Fieber, jetzt hat er aber Ibo-Saft drin, jetzt geht's. So, und dann wird das Kind einfach in den Kreislauf der Kita gebracht, obwohl es mit Ibo-Saft vollgepumpt ist. Wie schädlich ist sowas eigentlich für ein Kind und wie betrachtest du diese Situation?
Also, man muss sagen, wenn die Eltern das, also ich glaube, das kommt häufiger vor, als man denkt.
Ja.
Aber ich glaube, es wird nicht so publiziert, also nicht so kommuniziert. Weil in dem Moment, wo es so kommuniziert wird, sagt die Kita, bitte gehen. Weil die Kita, jeder, der den Kita-Vertrag unterschrieben hat, hat gesagt, mindestens 24 Stunden fieberfrei sein,
richtig,
ohne Medikamente. Ja. Dann darf man wieder in eine öffentliche Einrichtung gehen. Das hat man unterschrieben. Das ist ein Vertrag. Das heißt, wenn man sich daran nicht hält, mehrfach, kann man auch den Vertrag gekündigt bekommen, einseitig. Das muss einem bewusst sein. Mhm. Ne? Deswegen werden es viele nicht sagen. Ich verstehe, dass viele den Druck haben, ich muss arbeiten gehen,
korrekt,
irgendein bestimmter Termin oder sonst was. Und dann, ich sag mal, manchmal muss das dann die Notlösung sein, dass man, wenn man sieht, dem Kind geht's wirklich total gut, der hat jetzt nicht mega Durchfall und der hat jetzt gar nichts, der hatte jetzt gestern einmal aufgefiebert, ich hab dem mal was gegeben und dann jetzt heute geht's. Ich sag mal, ist nicht schön, ist nicht gut, weil das Problem ist, das Fieber kommt ja nicht einfach so. Da muss ja irgendein Infekt sein, also meistens ein viraler Infekt sein, der ja gerade am Ausbrechen ist, der vielleicht noch nicht, weil das ist ja das Problem. Die Eltern manchmal stehen zum Beispiel mit einem 3-4-Jährigen, der ja schon groß ist für mich, muss man sagen, in der Praxis und sagen, der hat gestern, morgens um 8 stehen die da und sagen, der hat gestern Abend um 22 Uhr einmal auf 38,5 gefiebert. Dann gucke ich dieses Kind an, das Kind hat gar nichts, wirklich, vielleicht eine leicht schnupfende Nase, ich gucke es mir natürlich, untersuche es an, aber ich sage den Eltern immer, wissen Sie, das ist zu früh. Am Anfang steht manchmal zum Beispiel erst das Fieber und erst im Nachhinein, wie du sagst, entsteht dann am 3., 4. Tag, kommt dann der Rotz, dann kommt der Husten, dann kommt der Durchfall oder sonst was, dann kommen Symptome, die ich mir dann vielleicht nochmal angucken könnte, um zu gucken, ob man da weiter behandeln muss, hat es einen Bronchitis, muss inhalieren oder sonst was.
Mhm.
Aber wenn man sofort bei so großen Kindern, wenn man da sofort zum Arzt geht, sieht der meistens noch gar nichts. Also da ist noch gar nichts richtig, also selten eine Mittelohrentzündung vielleicht oder so, aber dann waren die vorher auch schon erkältet. Aber meistens, wenn die Kinder sonst fit sind und haben jetzt mal einmal gefiebert, dann sieht der Arzt noch gar nichts. Und so ist das. Und dann denken die Eltern natürlich, ja gut, dann gebe ich ihm Ibuprofen und dann ist gut. Aber er hat schon irgendeine Krankheit. Und das trägt er weiter. In der Kita hat er dann kein Fieber, aber er hustet ja schon. Er hat ja schon die Krankheitskeime in sich. Das heißt, wenn er dann irgendwie mal hustet oder er sabbert was an oder keine Ahnung oder die spielen miteinander, dann teilt er das Virus weiter. Und dann werden andere Kinder in der Gruppe auf jeden Fall definitiv auch krank.
Dann kann man ja fast sagen, dass dies 24 Stunden fieberfrei gar nicht so klug ist.
Ja, also man muss sich natürlich auf irgendwas einigen. Man kann jetzt nicht sagen, ein Kind hat einmal gefiebert, jetzt musst du irgendwie 3 Tage zu Hause bleiben. Aber man sagt ungefähr, wenn man jetzt, so ist die Empfehlung vom Robert-Koch-Institut auch, ne, 24 Stunden fieberfrei. Danach, wenn jetzt keine anderen Symptome sind, also, ne,
das ist der Punkt.
Das heißt ja auch, also wir reden jetzt hier nur vom Fieber. Wenn ich natürlich kein Fieber mehr habe, aber das Kind rotzt und hat eine Bronchitis und sonst was, mein Sohn war jetzt auch letzte Woche zu Hause. Aber weil der hat eine Bronchitis, der hatte kein Fieber, ne? Das heißt, dann könnte er ja gehen. Nein, also wir reden jetzt nur vom Fieber, ne? Mhm. Wenn jemand jetzt Fieber hat und mit einer Bronchitis und so und die Bronchitis ist weg und der hat noch Fieber, muss das Fieber mindestens 24 Stunden fieberfrei weg sein, ohne Medikament, ne? Damit es dann gehen kann. Bei Magen-Darm-Infekt wird sogar 48 Stunden empfohlen. Guckt mal alle in euren Verträgen, da steht meistens nach Magen-Darm-Infekten 2 Tage. Also 48 Stunden darf kein starker Durchfall mehr gewesen sein, weil das ist auch so eine Sache mit diesem Durchfall, ne? Weil ganz viele schicken die Kinder dann, einen Tag hat das Kind keinen Durchfall mehr, gleich wieder in die Kita und in der Kita hat es natürlich wieder mega Durchfall. Weil natürlich werden die Abstände zwischen den Durchfällen dann länger und die können mal einen ganzen Tag gar keinen Stuhlgang haben und man denkt, juhu, es hat überstanden. Und dann kommt es wieder, ne? Schön alle angesteckt. Und deswegen ist da der Appell immer, wenn krank, bitte zu Hause bleiben.
Jetzt haben wir so ein bisschen schon die Mittelchen. Was kann man denn geben? Ich habe es vorhin gesagt, Tür geht auf, Ibo-Saft ist drin, Kind kann spielen. Was gibt es denn da noch, um das Fieber zu senken in erster Linie?
Genau,
dafür ist es ja da eigentlich, um dem Kind das etwas erträglicher zu machen.
Genau, oder bei Schmerzen, ne? Es ist ja ein Fieber und schmerzhaft. Manche sind ganz entsetzt, wenn ich sage, ja, wenn es Schmerzen hat, können sie auch Ibuprofensaft nehmen. Wie? Ich dachte, das wäre nur ein Fiebersaft. Also jedes Medikament ist eigentlich immer Fieber und Fiebersenken und schmerzstillend. Manche ein bisschen mehr, manche ein bisschen weniger. Und Ibuprofen gibt es zum Beispiel als Wirkstoff. Es gibt Paracetamol. Und es gibt noch andere Stoffe, die auch fiebersenkend sind, die aber bei uns in der Kinderheilkunde eigentlich wenig eingesetzt sind, wie Novalgin zum Beispiel, Novalminsulfon, die werden eigentlich bei uns nicht benutzt. Was bei uns auch auf keinen Fall benutzt wird, und das muss man allen türkischen und Ostblock herkommenden Menschen sagen, ist Aspirin. In der Türkei ist es ganz normal, dass man Kinder Aspirin, es gibt Aspirin ASS Junior, ne, das wird dort überall verkauft, in den Apotheken. Das ist gang und gäbe, dass man Aspirin gibt. In Deutschland ist Aspiringabe bei Kindern und bei Jugendlichen geht es aber unter 12 Jahren verboten.
Verrückt.
Es ist verboten.
Warum? Ne? Warum ist das so?
Ja,
also die lösen das als Tablette dann auf, würde ich jetzt mal denken.
Ja, genau. Es gibt es auch als Saft. Das gibt es alles. Also es gibt so ganz viele verschiedene
Sachen.
Warum
ist das hier verboten?
Es ist verboten, weil das Aspirin kann in Kombination bei Kindern in Kombination mit einem viralen Infekt zu einer schwerwiegenden Reaktion führen, dem Reihe-Syndrom. Und das ist eine also jetzt mal ganz platt gesagt, jetzt ich möchte da gar nicht, man ist danach, kann das schwerwiegende Hirnproblematik führen. Die Kinder sind danach behindert.
Krass. Und das ist zu
krass. Ja, die können dann einen bleibenden Hirnschaden behalten. Und deswegen ist Aspirin, das ist unfassbar selten. Wirklich unfassbar selten. Das ist nicht so häufig. Und so wie es alles ist, muss man immer abwägen. Mhm. Aber dadurch, dass man in Deutschland ja mit Ibuprofen und Paracetamol 2 gute Stoffe hat, mit denen man sehr, sehr lange gute Erfahrungen hat und die kaum große Nebenwirkungen haben, sage ich mal, wenn man sie richtig benutzt, deswegen wird darauf verzichtet, dass man sagt, man nimmt nicht das Risiko in Kauf, dass das vielleicht bei einem von 10.000 passiert. Das nimmt man nicht in Kauf, weil das dann für dieses Kind, es hätte ja auch einfach was anderes nehmen können. Ja. Und deswegen wird das nicht empfohlen, auch wenn man bitte in der Türkei im Urlaub ist oder da ist es nämlich gang und gäbe oder woanders, bitte nicht immer darauf achten, dass es nicht Aspirin, also nicht Acetylsalicylsäure, also Acetylsalicylsäure ist das andere, Ascorbinsäure. Nee, das ist Vitamin C.
Oh Gott.
Na, was war?
Einmal die rote Liste durch.
Doch, Acetyl. Also ASS, ne? Aspirin ist der Wirkstoff, ist nicht der Wirkstoff, sondern ist die Marke. Aber wie gesagt, der Wirkstoff, der da drin ist, mir fällt es jetzt einfach nicht ein. Ich glaube, es war ja, auf jeden Fall, der sollte auf keinen Fall gegeben werden.
Also ganz wichtig, vermerken, und Vitor, es gibt ja auch eine Podcast-Folge zum Thema Reiseapotheke. Und wenn der oder diejenige jetzt denkt, ah, ich fahre ja bald über die Weihnachtsferien irgendwo hin, dann hör dir bitte aus der ersten Staffel den ersten Podcast an, weil da erklären wir nochmal, was reingehört. Unter anderem auch so ein Ibo-Saft. Die sind auch lange haltbar. Müssen auch genau. Nicht zwangsläufig kühl gelagert werden. Da will ich jetzt aber gar nicht drauf eingehen, Vitor. Ich will auf Folgendes eingehen. Wenn du nachts am Kühlschrank stehst, weil dein Kind schreit, Fieber hat, Schmerzen hat und du stehst mit dieser Pimpette da und ziehst es auf. 2,5, das ist momentan meine Richtlinie, die benötige ich für die Größe und Gewicht des Kindes. Wenn man aber mal einen ganz schlechten Abend hat und noch müde ist und zieht mehr auf als eigentlich empfohlen, wie schlimm ist das eigentlich, wenn du dann wieder mit dieser Kanüle nach oben gehst, dem Kind?
Ja, also man muss sagen, wenn es jetzt Ibuprofen ist, da hat man ein bisschen eine Toleranz, aber jede Überdosierung, und deswegen ist es wichtig, dass man da wirklich auch aufpasst. Also es wird wahrscheinlich, wenn es jetzt, man kann das jetzt so pauschal nicht sagen. Es kann für den kleinen Dünnen, der irgendwie, weil es wird ja auf die Körpermenge, auf die Körpermasse berechnet, ja. Ne? Und kann das zu viel sein, da kann man im schlimmsten Fall was triggern, irgendwie was an der Niere oder sonst irgendwas, aber das ist, muss man ehrlich sagen, bei einer einmaligen Gabe eher selten, wenn es aus Versehen passiert ist, sondern dann hat man vielleicht Übelkeit oder sowas, ne, dass man dann erbricht, Bauchschmerzen bekommt, dass man eher solche Symptome hat, aber wenn das passieren sollte, dass man, nun das fällt einem auf, ne, dass man denkt, oh Kacke, ich habe die doppelte Menge oder sowas, dann ruft man den Giftnotruf an, weil die können das berechnen, dann ruft man dort an beim Giftnotruf, den gibt es in Mainz, in Berlin, also die Nummer sollte man sowieso immer gespeichert haben irgendwo und dann ruft man da an, das geht auch mitten in der Nacht und dann sagt man denen, wie alt das Kind ist, wie schwer das Kind ist, das ist nämlich ganz wichtig und wie viel man von welchem Medikament gegeben hat und dann sagen die einem, auf was man achten muss. Die sagen dann einem ganz klar, er kann sein, dass er sich jetzt erbricht, gucken Sie, aber dann ist auch okay. Oder die sagen bei anderen Stoffen, okay, Sie sollten sich auf jeden Fall ärztlich vorstellen, weil der Blutdruck tief in den Keller rutschen und dann kann er Probleme bekommen. Also wenn sowas passiert, sollte auf jeden Fall der Giftnotruf angerufen werden. Und deswegen sage ich immer den Eltern, aufschreiben. Ja. Wenn ein Kind krank ist, wird aufgeschrieben, wann ich was gebe. Weil manchmal, also es ist ja nicht so, dass immer nur die Mama oder der Papa dafür zuständig ist, immer nur der eine, sondern vielleicht tagsüber die Mama, dann kommt der Papa von der Arbeit, dann übernimmt der, damit die Mama sich jetzt auch mal was anderes machen kann. Und dann weiß er manchmal nicht, wann hat sie es denn gegeben. Dann sagt die, ja, ich habe es um 14 Uhr gegeben. Er denkt, das ist der Saft, das war das Zäpfchen mit dem anderen Wirkstoff. Also wenn ein Kind krank ist und ich gebe Medikamente, so wie in jedem stationären Alltag oder sonst was, ich schreibe mir auf, was ich wann gegeben habe, weil wir haben tausend andere Sachen im Kopf und wie oft ist es so, gerade wenn man zum Beispiel zwei Zäpfchen hat, also wenn man Ibuprofen-Saft und Paracetamol-Zäpfchen hat, ist das ja das Verwechseln eher schwieriger, aber wenn man beides als Zäpfchen hat oder beides als Saft, dann weiß ich, die sehen so ähnlich aus. Oder wie du sagst, in der Nacht greife ich die eine Flasche, dann weiß ich am nächsten Morgen nicht mehr, war es jetzt die oder war es die? Die sind beide an der gleichen Stelle. Mhm. Aufschreiben, das ist am besten.
Also im Grunde genommen Zeit festhalten, wann ich etwas gebe und was ich gegeben habe.
Genau,
und
genau.
Wie viel ich gegeben habe.
Ja, wie viel, genau. Oder aber wenn ich mir da sicher bin, dass ich immer die gleiche Menge gebe, dann muss das nicht sein. Aber wenigstens was und um wie viel Uhr. Damit ich einfach ganz klar sagen kann, jetzt kann ich wieder was anderes geben. Zum Beispiel, jetzt wäre wieder der Abstand da.
Jetzt hast du gerade schon gesagt, Zäpfchen und Fiebersaft, entweder oder beides.
Genau, also es wird empfohlen, bei einem zu bleiben. Und das erschrickt jetzt ganz viele, weil die sagen, oh, mein Kinderarzt sagt aber, ich soll es im Wechsel geben. Es ist aber so, die empfohlene Leitlinie sagt eigentlich, bitte bei einem Medikament bleiben. Paracetamol oder Ibuprofen. Und aber wie manche Eltern merken, ist es zum Beispiel so, bei dem einen Infekt hat Paracetamol mega gut gewirkt und jetzt bei diesem Infekt wirkt es irgendwie total schlecht und ich muss da und es will irgendwie gar nicht runtergehen oder das Kind hat weiterhin Schmerzen oder keine Ahnung. Dann empfiehlt die Leitlinie, okay, wenn es weiterhin so ist, dass man, dass das Kind fiebert oder man was anderes bräuchte, soll man einen einmaligen Wechsel machen, dass man dann sagt, okay, ich gebe jetzt einfach mal Ibuprofen statt Paracetamol und bleibt dann aber beim Ibuprofen. Das ist das Offizielle, muss man sagen, weil man sagt, durch dieses Hin und Her besteht die Gefahr, das ist auch durch Studien bewiesen, dass die Eltern, so wie wir eben gesagt haben, das durcheinander bringen. Dass dann plötzlich Risiken, ne, Überdosierung oder sonst was entstehen, die, wenn ich bei einem Medikament bleibe, ja eher seltener sind. Und bei manchen kann man aber sagen, und manche empfehlen aber tatsächlich, dass man sagt, okay, man könnte es im Wechsel geben, aber dann muss es aufgeschrieben werden, damit man nicht irgendwie durcheinander kommt. Aber offiziell soll man bei einem bleiben. Man muss auch sagen, der Unterschied zwischen Paracetamol und Ibuprofen ist, einer ist ganz grundsätzlich, Ibuprofen ist entzündungshemmend und Paracetamol nicht. Paracetamol ist fiebersenkend und schmerzstillend, aber nicht entzündungshemmend. Und immer dann, wenn man so das Gefühl hat, man hat irgendwie eine Mittelohrentzündung oder sowas, ne, dann ist manchmal Ibuprofen ein bisschen besser, weil es auch noch zusätzlich entzündungshemmend ist.
Okay, das ist auch ein netter Hinweis. Ich gucke bei uns in den Kühlschrank gerade parallel und stelle fest, wir haben glücklicherweise nur diesen Ibo-Saft da drin. Außerdem schmeckt der auch gut.
Ich probiere den ab und zu übrigens auch selber. Der schmeckt ganz gut. Mhm. Der Paracetamol-Saft, es gibt einen, der schmeckt okay, aber die meisten Kassen zahlen nur den einen und der ist wirklich der Paracetamol-Saft. Wenn die Eltern sagen, ah, ich hätte gern Paracetamol-Saft, dann gucke ich die mal an und sage, der schmeckt richtig bitter. Und dann sagen alle, oh, nee, dann lieber nicht, weil der ist wirklich übel. Also weil viele denken, das ist der Ibu-Saft ist so standardmäßig, so schmecken nicht die anderen Säfte.
So, jetzt schaute ich aus unserem Fenster hier, mitten in der Nacht und dachte, warum blinkt das denn alles so blau? War verwundert, ging dann nach unten, weil gegenüber ein Rettungswagen stand bei uns am Haus. Und der Vater stand draußen und das Auto, also der Krankenwagen, fuhr gerade weg. Die Tage davor hatte das Kind relativ hoch Fieber und es wurde immer fiebersenkendes Mittel gegeben und erstmal geguckt, ob man da durch kann. Und plötzlich kam der Fieberkrampf mitten in der Nacht. Was ist genau der Fieberkrampf? Müssen wir uns davor fürchten? Hat das überhaupt eine Kausalität mit fiebersenkenden Mitteln? Das war meine erste Erfahrung mit einem Fieberkrampf. Glücklicherweise habe ich das nicht selber erfahren müssen. Ich habe es danach gegoogelt und muss sagen, krass, was Eltern durchmachen müssen, wenn ein Fieberkrampf sehr lange anhält. Wie ist da dein Blick drauf auf diese auf dieses Fragenmanifest, was ich dir gerade rübergeworfen habe?
Wenn Eltern erleben, also zum ersten Mal erleben, wie ein Kind einen Fieberkrampf hat, glauben sie, es stirbt. Das muss man wissen. Das müssen vor allem auch die Ärzte wissen, die dann das Kind, die Eltern in Empfang nehmen und so, dann, weil das ist für viele Eltern sehr traumatisierend in dem ersten Moment, weil sie glauben, das Kind stirbt. Ein Fieberkrampf kann sich verschieden äußern. Die Kinder können tonisch werden, das heißt, sie werden plötzlich ganz steif, ne, wie so ein Brett, muss man sagen. Andere werden ganz schlaff, aton, das heißt, die werden plötzlich sinken die zusammen und werden ganz schlaff. Manche haben dann auch wirklich wie so einen epileptischen, in Anführungsstrichen, Anfall, ne? Die zucken dann so rhythmisch und allen ist aber gemeint, dass sie, dass man ohnmächtig ist. Also die Kinder verdrehen die Augen, also das ist ein Merkmal des Fieberkrampfes. Die Augen sind ohnmächtig, also sie kippen nach hinten, ja, sie verdrehen die Augen und werden dann, wie gesagt, schlaff oder steif oder sonst was für einige Sekunden, manchmal auch Minuten. Aber in den meisten Fällen, man muss sagen, in 95% der Fälle hört der Krampfanfall von alleine auf und ist meistens unter 3 Minuten. Mhm. Die meisten, muss man sagen, sind sogar unter 1 Minute. Aber das Problem ist natürlich, wenn du da dein Kind siehst, was nicht mehr reagiert und plötzlich irgendwie ohnmächtig wird und eben vielleicht gerade noch ganz normal gespielt hat und kommt dir natürlich 10 Sekunden vor wie 3 Jahre. Ne? Deswegen ist das auch so traumatisierend, weil man das Gefühl, das nimmt kein Ende. Ne? Es gibt aber ganz klare Studien dazu, dass erstens ein Fieberkrampf nichts Schlimmes ist. Ne, das hört sich, also es sieht schlimm aus, aber es ist per se erstmal nichts Schlimmes. Es ist letztendlich, man weiß noch nicht ganz hundertprozentig, woran es liegt, aber es gibt manche Kinder, die haben also in der wenn in der Familie das bekannt ist, dass zum Beispiel Mutter oder der Vater oder der Bruder hatte das häufig, Es gibt wahrscheinlich eine genetische Komponente, dass es häufiger in den Familien vorkommt. Und es ist aber auch so, dass manche Kinder einmal einen Fieberkrampf haben und nie wieder, obwohl sie ganz hoch fiebern. Und andere haben das sehr häufig. Man kann das gar nicht, man weiß nicht, woran das liegt. Aber man weiß, dass es, wie gesagt, nicht lebensbedrohlich ist. Es sieht nur lebensbedrohlich aus beim ersten Mal. Aber wenn das Kind, sage ich mal, den fünften Fieberkrampf haben, dann sind die Eltern meistens entspannter. Aber beim ersten Mal sieht es halt sehr lebensbedrohlich aus. Und man sollte das natürlich, wenn es das erste oder zweite Mal ist, also immer ärztlich vorstellen. Ne? Man sollte dann, beim ersten Mal macht es ja sowieso jeder, dann ruft man den Krankenwagen. Ja. Dadurch, dass das Kind ja bewusstlos ist, ist das so, dass die Schutzreflexe ausfallen. Das heißt, wenn man bewusstlos ist, ist man nicht tot. Das muss man ganz klar sagen. Also man atmet weiter, das Herz schlägt weiter, man muss nicht reanimieren oder sowas, sondern man muss in eine stabile Seitenlage das Kind bringen, falls das Kind erbricht, damit das Kind dann das Erbrochene rausläuft. Ne? Also wenn, natürlich sollte man gucken, atmet es oder ne, ist noch alles da und dann in eine stabilen Seitenlage. Und man sollte auf keinen Fall, und das passiert in über der Hälfte der Fälle, was meinst du, was machen die Leute, wenn sie ihr bewusstloses Kind auf dem Arm haben?
Reanimieren.
Reanimieren, ja, machen manche, aber da wird sich das Kind irgendwann dann dagegen wehren.
Schütteln,
das ist gut so.
Versuchen wach zu machen.
Schütteln, genau, ja. Also man soll das Kind auf keinen Fall schütteln, gerade bei den kleineren Säuglingen sollte man das auf keinen Fall machen, weil man natürlich ein Schütteltrauma, bei einem 8 Monate alten kann man das auslösen noch, bei einem 12-Jährigen wird das schwieriger, aber was ganz viele machen, wenn sie einen Säugling, einen 1,5-Jährigen auf dem Arm haben, also es ist kein Säugling, aber einen 1,5-Jährigen und einen 1-Jährigen, sie rennen ins Bad und versuchen Wasser ins Gesicht zu schütten, damit das Kind wach wird. Das ist ganz klassisch, ich würde sagen, in allen südländischen Ländern, überall so wird das empfohlen, da rennen die Leute sofort ins Bad und machen dann, ich habe Wasser ins Gesicht gemacht. Wenn 3 Tropfen vom Wasser in die Luftröhre fallen, bei einem, ein Schwall Wasser in die Luftröhre fällt, bei einem bewusstlosen Menschen, dann erstickt der. Der ist dann tot, der ertrinkt. Weil der kann ja nicht husten. Bewusstlosigkeit bedeutet Schutzreflexe weg. Deswegen stabile Seitenlage, falls ich erbreche, dass das einfach rauslaufen kann. Und deswegen auf keinen Fall Wasser ins Gesicht. Das bringt erstens nichts und ist eine hohe Gefahr, dass Wasser in die Luftröhre einfach reinläuft, weil das Kind kann nicht husten. Es hustet nicht. Ja. Und deswegen unbedingt darf das auf keinen Fall gemacht werden. Und man weiß auch, weil du gefragt hast, dass ja, wie entsteht das,
genau,
und so, ne?
Genau.
Also man weiß es nicht. Also man glaubt, dass es einfach ein Schutzreflex des Gehirns ist, weil ganz häufig, weil du hast jetzt gesagt, das Kind hat schon so lange gefiebert, ganz häufig ist es aber, dass das im Fieberanstieg passiert. Also dass das Kind eben noch okay war und plötzlich hat es den Fieberkrampf und dann wird gemessen, wenn der Krankenwagen da ist und dann sagt man, guck mal, jetzt hat er 39. Ne? Also man glaubt, dass der Fieber ein steiler Fieberanstieg dazu führen kann, dass das Gehirn die Schotten dicht macht und sagt, ey, stopp, was ist denn hier los? Warum kommen hier so viele Viren her? Was ist hier mit der Temperatur? Das ist eigentlich ein Schutzreflex so ein bisschen. Ne? Ja. Und das soll dem Gehirn mal so kurz sagen, okay, stopp, so nicht. Ne? Und deswegen, aber die ganz genaue Genese weiß man nicht, aber es ist meistens der steile, schnelle Anstieg, der dann dazu führt, dass das Kind diesen Fieberkrampf hat.
Okay,
und das allererste, was man sagt.
Ja, ich hatte immer nur so für mich abgespeichert, dass wenn man zu viel fiebersenkendes Mittel gibt über einen gewissen Zeitraum und das Kind nicht richtig fiebern kann, obwohl der Körper das ja benötigt, dass dann ein Fieberkrampf wahrscheinlicher ist.
Nein, stimmt nicht.
Ja, gut zu wissen.
Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Und was auch nicht stimmt, und das will ich hier sofort einwerfen, ist, ganz viele Kliniken oder sonst irgendwas empfehlen den Eltern dann auch, das steht manchmal sogar in den Briefen, und das ist seit über 20 Jahren in der Leitlinie der Kinderneurologen schon drinne. Und trotzdem wird das immer noch erzählt, dass ab 38,5 bei Kindern mit Fieberkrampf bitte sofort die Temperatur gesenkt wird. Die Eltern werden verrückt, weil die Eltern sind traumatisiert. Die denken, die haben Panik, dass das nochmal passiert. Und dann kriegen sie auch nochmal das Zepter in die Hand und sagen, du bist jetzt dafür verantwortlich, dass dieses Kind nicht nochmal einen Fieberkrampf bekommt, weil ab 38,5 musst du das Fieber senken. Und dann hat es beim ersten Mal ja überhaupt gar kein Fieber gehabt. Das hat ja erst danach Fieber gehabt. Das heißt, die Ohnmacht der Eltern ist noch viel größer. Und Studien zeigen eindeutig, es bringt nichts, bei 38,5 die Temperatur zu senken, weil das Kind entscheidet, wann es krampfen will. Es krampft bei 40, es krampft bei 38, genau. Es krampft bei 35,5. Also das Kind entscheidet, wann es krampft.
Aber entscheidet und nicht die Eltern. Entscheidet das Kind auch, in welchem Lebensjahren oder Monaten es krampft? Ist es eher häufiger zu Beginn? Ist es, wenn das Kind 2 Jahre alt ist, ist man eher aus dem Groben raus? Kann man Eltern da irgendwie sagen, die einen sind nicht mehr davon so massiv betroffen, dass es passieren kann und die anderen kann?
Ja. Das kann man schon sagen, es ist ein Problem des größeren Säuglings. Also unter einem Jahr, also man unterscheidet nochmal kompliziert und normalen Fieberkrampf, aber da will ich jetzt gar nicht so drauf eingehen, aber es ist ein Problem des Kleinkinds, würde ich sagen, ne? Ab einem Jahr, meistens bis zur Schule hat sich das verwachsen oder meistens bis zum Kindergarten ist das weg. Das ist so 1, 2, 3 Jahre. Es gibt Kinder, die das ein bisschen früher haben. Es gibt natürlich auch immer die Ausnahmen, die das noch ein bisschen länger haben, aber so im Kleinkindalter, das ist ein typisches Alter dafür, dass man das da haben könnte.
Also bis 3 oder was höre ich jetzt
aus? Ja, 3, 4, also man sagt Kleinkindalter, ne? 3, 4 Jahre, das ist so das klassische Alter, so 1, 2, nach den, also Kleinkind, 2, 3, 4, so.
2, 3, 4.
Also meistens bis zum Kindergartenalter. Ich hatte jetzt auch einen, der war mal 5 und hatte noch einen, aber normalerweise sind es die klassischen 2-Jährigen, die so einen Fieberkrampf haben, muss man sagen. Aber wie gesagt, es gibt Ausnahmen, nach oben, nach unten. Und ich sage den Eltern immer, wenn sowas passiert, kein Wasser und... Was glaubst du, was ist die häufigste Frage, die ein Arzt, der Rettungssanitäter, die Schwester, die Krankenschwester, was wird als allererstes gefragt?
Du stellst mir Fragen, Vitor. Ich würde.
Ja.
Ja, das ist gut.
Heute fordere ich dich heraus.
Das ist gut. Da kann ich ja nur verlieren. Haben Sie irgendwas gegeben? So.
Ja, also das schon. Ich glaube, das ist die zweite. Die erste Frage ist immer, wie lange hat es gedauert?
Ach ja, okay, klar. Ja,
immer.
Macht Sinn.
Immer. Immer, immer, immer. Und dann sagen die Eltern.
Ja.
5 Minuten. Ja. 5 Minuten. Und dann sage ich, 5 Minuten ist echt lange. Warum muss der Arzt muss wissen, wie lange es gedauert hat? Weil die Länge entscheidet darüber, ob es ein einfacher Fieberkrampf ist oder ob es ein komplizierter Fieberkrampf ist. Also muss man weitere Diagnostik machen, muss man es nicht machen. War es nur einer innerhalb von 24 Stunden? Also die Dauer sagt eindeutig was aus über das Prozedere danach. Und deswegen ist das so wichtig. Und deswegen sage ich immer, wenn sowas passiert, schau kurz auf die Uhr. Damit man das Gefühl hat, weil wie gesagt, 10 Sekunden kommen einem vor wie 20 Minuten und dann man verliert das Gefühl für Zeit, ne, bis man den Krankenwagen gerufen hat und dann sagen die, als er da war, war das schon vorbei und der Krankenwagen sagte, wir waren nach 3 Minuten da, also dann kann man es so ungefähr abschätzen, aber es ist am einfachsten, einmal kurz auf die Uhr zu gucken, weil das ist das Häufigste, was dann gefragt wird und auch das Wichtigste, muss man sagen.
Ja, mein Ältester hatte auch eine Not-OP, die dauerte nur 1 Stunde, aber das kam mir vor wie, weiß ich nicht. Ewig.
Genau, ne? Also ne, in dem Moment und ich mache es manchmal auch, also zum Beispiel jetzt beim Fieberkrampf nicht, aber zum Beispiel wenn die Eltern sagen, ja mein Kind hat manchmal so Atemaussetzer, bestimmt, und dann sage ich, okay, Atemaussetzer ist in der Medizin definiert als 20 Sekunden, alles was über 20 Sekunden ist, ist ein Atemaussetzer, ohne Atmen und dann sagen die, ja und dann sage ich, ja, jetzt zählen wir mal bis 20, also er hat jetzt eingeatmet und dann zähle ich es. Lass ich einfach nur die Finger laufen und lass das in dem Raum einfach mal still. Ne? Und dann sagen die Eltern, nee, also so lang. Da bin ich noch nicht mal bei 10 angekommen. Dann sagen die Eltern, nein, so lange hat er nicht die Luft angehalten. Dann sage ich, gut, dann war es auch kein Atemaussetzer. Aber das zeigt einfach, dass wenn man Angst hat, wenn man Sorge hat, dass da einmal plötzlich 5 Sekunden vorkommen wie 20 Sekunden oder noch länger. Ne?
Aber das zeigt auch, wie die Liebe ist zum Kind, mein Freund.
Ja, ne, und die Fürsorge natürlich.
Genau.
Ja.
Jetzt anderer Sachverhalt. Das Kind hat Fieber, Oma ist zu Besuch, will mal eben gucken, ob hier alles klar ist, bringt noch einen Eintopf mit, damit wir alle hier über die Rinderfleischsuppe wieder fit werden, klassisches Hausmittelchen und sagt, der muss doch an die frische Luft, der braucht jetzt mal frische Luft, der sitzt hier die ganze Zeit nur auf der Couch rum oder oben im Zimmer, Hut auf, Mütze auf, Schal um, nochmal Schal um, Handschuhe an und darüber auch nochmal wieder Handschuhe und einmal bitte raus an die frische Luft oder eher gesagt nach draußen. Gut oder nicht gut?
Also, es ist ja echt kalt geworden, muss man sagen, wieder jetzt, aber Da muss man ein bisschen vorsichtig sein bei Kindern, weil was passiert, wenn wir Fieber haben oder Schüttelfrost, was machen wir? Wir haben 10.000 Decken drüber, weil uns ja kalt ist, in Anführungsstrichen, ne? Und dann schwitzt man so aus. Da muss man bei Kindern ganz vorsichtig sein, weil Kinder können, man kann Kinder überhitzen. Das heißt, wenn Kinder fiebern, sollen sie eigentlich so wenig wie möglich anhaben. Ne? Wenn sie dann so zittern, das ist ja vielleicht mal für 2-3 Minuten, dann hat man das Gefühl, denen ist kalt, dann kann man dem mal ein Bettlaken drüber legen. Aber eigentlich muss die Temperatur abdampfen. Ne? Die muss über die Haut, muss diese Temperatur weg, weil das ist einfach das Effektivste. Die Haut ist riesig im Vergleich zum Körper. Das heißt, man kann darüber ganz viel Wärme verlieren und hat dadurch schon mal einen fiebersenkenden Effekt. Und wenn ich jetzt im Winter, wenn ich hochfieber und ich bin dann im Winter dann dick eingepackt und sonst irgendwas, geh raus, dann erstens bin ich wahrscheinlich zu schlapp, aber selbst wenn ich nur im Kinderwagen liege, aber dick eingepackt mit Wollmütze und sonst was, dann kann ich überhitzen und das kann ein ganz großes Problem, zu einem ganz großen Problem führen und deswegen ist da die Devise, also wenn ich krank bin, darf ich natürlich an die frische Luft und soll auch an die frische Luft, aber dann gucken, dass es vielleicht gerade so ein Intervall ist, wo ich sage, das Kind hat jetzt keine hohe Temperatur oder nur leicht, ne, und ich ziehe es jetzt nicht so dick an, lass die Jacke offen, ohne Mütze, dass wir so ein bisschen hier um den Block spazieren gehe, aber das kommt natürlich auch aufs Kind drauf an. Wenn das Kind jetzt total Matschbanane ist und total, dem geht's nicht gut, klar, dann gehe ich auch nicht spazieren, weißt du? Aber ja, wenn ich so ein 38,8er fieberndes Kind habe und der hat halt seine Bronchitis, aber dem geht's total gut, der hüpft hier rum und sonst irgendwas, dann kann ich mit dem auch mal rausgehen, aber dann eher dünner anziehen, sodass die Wärme auch einfach mitarbeitet. Ne? In dem Moment, wo das Kind zu schlapp ist, setzt sich's eh hin oder hat dann keine Lust, dann geht man wieder rein. Also per se kann man nicht sagen, nein, auf keinen Fall, aber aufpassen mit diesem Überhitzen.
Aber da wäre jetzt noch so meine Anschlussfrage, wenn der denn dann diesen Ibo-Saft reingejagt bekommen hat und Ibo macht ja, wie gesagt, entzündungshemmend, schmerzlindernd, vielleicht auch ein bisschen wach sogar. Das Kind ist wieder auf einmal quickfidel für 3-4 Stunden, dann gehst du mit ihm raus. Und abends klappt er dann wieder gefühlt zusammen, weil das Mittelchen
genau, also
nachlässt.
So ist das, ne? Also man muss halt einfach schauen, ne? Das hat ja, haben ja ganz viele, ne? Ganz viele sagen mir immer so, wenn ich den Ibo-Saft nehme, dann ist er wie ein Duracell, hieß ja, ne? Dann hüpft er hier rum, als wäre nichts gewesen. Und dann sind die wirklich wie, als wären die high, als wären die im Zuckerschock, zack, 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 alles ist wieder super und dann bam, ne, wenn das dann wieder kommt. Deswegen muss man dann als Erwachsener halt so ein bisschen dann da das Auge drauf haben, dass man sagt, okay, klar könnte er jetzt, weil er gerade unter Drogen in Anführungsstrichen steht, Bäume ausreißen, aber ich weiß, eigentlich ist er ja noch krank, da mache ich lieber ein bisschen langsam, ne? Dass man dann ein bisschen spazieren geht oder so, das spricht nichts gegen, aber ich würde jetzt nicht irgendwie hier die Boulderwand hochklettern lassen und noch feiern gehen und sonst irgendwas, also, keine Ahnung, also ich würde es einfach dann ruhiger machen, aber wie gesagt, so wie es dem Kind geht. Und wenn ein Kind so quietschfidel dann ist, dann kann man auch mal spazieren gehen, aber man darf nicht sich wundern, dass das Kind dann abends halt dann so richtig platt ist, weil es ist halt einfach noch nicht gesund.
Das ist dann immer so der Trugschluss am Ende, ne?
Ja.
Vorhin ging es hier noch wieder gut. Jetzt haben wir wieder das Problem. Genau. Die alten Kamellen. So, apropos Kamellen, ich habe gesehen auf Insta, du regst dich gerade tierisch über Köln auf. Warum?
Ich glaube, da könnten wir eine eigene Podcast-Folge machen.
Ja, das ist nämlich schon so ein bisschen das Ende. Möchtest du die nächste Folge einfach mal nutzen, um dich richtig auszukotzen darüber, dass sie in Köln alle feiern und dein Kind und bei der Einschulung wir Eltern nicht mit der ganzen Familie und Co. hingehen dürfen?
Ich weiß gar nicht mehr, also ich muss dir ehrlich sagen, ich weiß nicht mehr, ob ich mich darüber aufregen will. Weil es ist so eine, ich habe gestern mit jemand anderem darüber geredet und habe auch gesagt, man hat so eine, also eine Ohnmacht, weißt du, man kann nichts dagegen machen und das ist was mich total beklemmt, muss man sagen. Ja. Also, weißt du, man kann eine Petition aufrufen, ich kann eine Demo machen, ich kann mich nackt auf dem Rathausplatz hinstellen, aber es bringt nichts. Das ist ja das Schlimme. Es kommt da oben bei diesen Sesselpupsern, die alle irgendwie Kinder haben, die alle schon Abitur gemacht haben und irgendwie studieren oder keine Ahnung was machen. Das kommt da nicht an. Wir haben keine Familienministerin, wir haben gar nichts. Das interessiert keinen. Und es ist, also wie du sagst, der Aufruf auf, es war ja kein Aufruf, es war einfach nur mal eine Feststellung der Tatsachen, dass ich nicht verstehen kann, dass da, was hier gerade abläuft. Und so komisch ich auch Drosten manchmal finde und den Lauterbach oder sonst irgendwas, aber ich schwöre dir, in der ganzen Pandemie habe ich jeden Schritt vorausgesagt. Jeden. jeden Schritt habe ich dir vorausgesagt. Ich habe gesagt, die Schulen werden dann geschlossen. Nein, nie im Leben. Habe ich gesagt, ich schwöre dir, sie werden geschlossen. Wir werden Lockdown machen. Keiner hat mir geglaubt. Und ich schwöre dir, die Schulen werden wieder zumachen. Und das ist meine Ohnmacht, weil ich denke, nur weil irgendwelche Deppen unbedingt Karneval feiern wollten. Gerrit, ich war in bestimmt schon, jetzt wo die so ein bisschen alles lockerer ist, schon essen und in Restaurants, in tollen Restaurants, in Schabracken, in egal wo, teuren Restaurants. In bestimmt über der Hälfte hat sich kein Mensch interessiert für meinen Impfausweis.
Ich weiß, Dito.
Kein Mensch. Mhm. Also die gucken dann drauf, weil dann so pseudomäßig, ich könnte denen auch einfach ein Abfoto, ich könnte denen egal was zeigen, es ist einfach nur so per se. Und dann zu glauben, natürlich hat der Gastronom ja auch andere Probleme und der möchte seine Kasse vollkriegen, das verstehe ich, aber dass man so doch nicht diese Pandemie in den Griff bekommt und dann sich wundert, dass bei 700.000 auf den Straßen in Köln feiern, also es hat alles mit Karneval angefangen und ich schwöre dir, das Gesundheitssystem wird so dermaßen, weil wir haben jetzt nicht nur Pandemielage, sondern wir haben jetzt noch ein anderes Problem. Wir haben nämlich jetzt deutlich weniger Pfleger als vor einem Jahr, weil die alle ausgebrannt sind und alle weggegangen sind und keinen Bock mehr haben auf diesen Job. Und diese Kombination, diesen Winter, das wird heikel.
In der ersten Lockdown-Zeit, glaube ich, haben wir deutschen Familien ganz klar feststellen müssen, dass wir da draußen überhaupt keine Lobby haben. Dass die Familien keine Lobby haben. Und dieses bisschen Kindergeld, extra Bonus oder was da gezahlt worden ist, im Grunde genommen,
den man jetzt zurückzahlen muss,
ja, ist ehrlich gesagt ja ein Witz. Ja, finde ich auch. Deswegen lass uns das Ende mal offen halten, ob nächste Folge ein kleines Plädoyer von Vitor kommt. Und wir einfach lauschen können, wie er diese ganze Dinge betrachtet, wie er in die Zukunft schaut und wie überhaupt seine Gemütslage ist. Weil ich sehe dich ja hier gerade. Und das Thema, das triggert dich ganz schön, merke ich.
Ja.
Deshalb lassen wir einfach mal offen, was als nächstes kommt. Vitor,
das ist gut.
Dein Podcast, dein Ende für heute.
Ja, vielen Dank. Wie gesagt, keine Angst haben vor Fieber. Fieber ist ein Symptom, haben wir jetzt gehört, was wir da machen können, was wir bei Fieberkrampf machen können. Ich hoffe, wir haben euch aufgeschlaut. Tschüss.
Au revoir. Tschüss. Allah.
Bye, bye. Adios.
Hey, danke, dass du dir die Folge bis zum Ende angehört hast.
Bei Podimo bekommst du jeden Mittwoch das Neueste von uns auf den Ohren zum Thema Kindergesundheit, Kinderheilkunde, alles, was du wissen musst, um sicher durch das Elternsein zu kommen. Und hier gibt es immer nur Auszüge von unseren etwas älteren Folgen. Das heißt, komm rüber zu Podimo. Den Link möchte ich dir natürlich auch noch kurz ins Ohr flüstern. Das ist podimo.de/kidsdoc_open. Und da gibt es natürlich bei Podimo nicht nur uns, jeden Mittwoch, sondern da kommen tagtäglich neue Formate, neue Hörbücher, alles, was das Audioherz begehrt. Also komm rüber. Bis gleich.